8 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Die Zahl kennt ihr bestimmt, ist so die offizielle Statistik der Vereinten Nationen und wird oft zitiert. Aber das mit der genauen Zahl der Weltbevölkerung, das hat so seine Tücken. Und warum, das erfahrt ihr heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, diese berühmten 8 Milliarden Menschen, so viele sollen aktuell auf der Erde leben. Und diese Zahl ist tatsächlich ziemlich wichtig. Denn Fragen von Migration und Wirtschaft, aber auch zum Beispiel von Entwicklungszusammenarbeit, werden auf Basis der Weltbevölkerung und ja, der Frage, wie sie sich denn entwickelt, entschieden. Soll heißen, mit dieser Zahl wird auf der ganzen Welt und natürlich auch speziell bei den Vereinten Nationen Politik gemacht. Sie ist die Basis ganz, ganz vieler wichtiger Entscheidungen. Bloß, Statistiker machen immer wieder darauf aufmerksam, dass das mit den 8 Milliarden jetzt keine besonders genaue Schätzung ist. Im Gegenteil, bei der Erhebung solcher Zahlen, da gibt es eine Menge Schwachstellen. Welche das sind, das hat sich Spektrum der Wissenschaft angeschaut und mein Gast heute ist Redakteurin Katharina Menne. Hallo Katharina.
Hallo Marc, ich freue mich mal wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Katharina, vielleicht fangen wir mal so an. Wie wird denn so eine Zahl der Weltbevölkerung überhaupt erhoben?
Das ist sehr unterschiedlich. Also immerhin gibt es derzeit so 195 von den Vereinten Nationen anerkannte Staaten auf der Erde. Manche sagen 193, weil bei den 195 sind noch der Vatikan und Palästina als ein beobachtetes Land mit dabei. Naja, und all diese 195 Staaten haben natürlich kein standardisiertes, einheitliches Meldesystem. In vielen Ländern gibt es aber eine regelmäßige Volkszählung. Das nennt sich Zensus. Und das wird so etwa alle 10 Jahre durchgeführt. Zumindest sollte es so sein. Und es ist eine statistische Erhebung, bei der dann ermittelt wird, wie viele Menschen in einem Land leben, wie die wohnen, arbeiten. Also auch Fragen zu Wohnraum, leben die in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und so weiter werden da erfasst. Ja, und in Deutschland ist das eine registergestützte Bevölkerungszählung, die dann durch eine Stichprobe ergänzt wird und, wie ich gerade sagte, so mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Ja, und wir können das registergestützt machen, weil es bei uns eben eine sehr standardisierte Erhebung der Bevölkerungszahl gibt, ne? Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, die Standesämter erfassen das alles sehr genau. Doch in Indien beispielsweise, auch in Nigeria, wird der Zensus seit Jahren hinausgezögert. Also in so einem Fall müssen Wissenschaftler dann versuchen, die Anzahl der in solchen Ländern lebenden Menschen auf der Basis älterer Daten zu schätzen. Naja, und all das, das muss dann die Abteilung für Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen mühsam aus allen Ländern zusammentragen, dann auswerten. Und das tun sie so ungefähr seit den 1950er Jahren. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Abteilung, die nehmen sich dann diese Daten und versuchen sie aber mit Hilfe von eigenen Erhebungen, etwa zur Geburtenrate, zur Lebenserwartung oder auch zur Migration, zu korrigieren und zu modellieren. Ja, und daraus kommen dann diese spannenden 8 Milliarden Menschen.
Und das ist ja auch immer interessant, bei solchen Statistiken auch so ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken. Also man will ja irgendwie so Verläufe erkennen, ne? Wie hat sich was entwickelt? Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, habe ich mich gefragt, zum Beispiel jetzt so historische Bevölkerungszahlen irgendwie zu rekonstruieren? Also wie war es früher?
Ja, das wird zumindest versucht. Es ist nicht so leicht, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und der Historiker Patrick Manning von der University of Pittsburgh, der hat zum Beispiel 2014 Zweifel angemeldet an den existierenden Schätzungen zur afrikanischen Bevölkerung. Also er hat dann ausgehend zum Beispiel vom Jahr 1950, ich sagte ja eben, seitdem gibt es so einigermaßen konsistente Zahlen von den Vereinten Nationen, rückwärts gerechnet, indem er Wachstumsraten aus Indien auf afrikanische Staaten angewendet hat. Ja, und der Hintergrund ist, dass der Zensus in Indien zu dem Zeitpunkt schon sehr viel gründlicher war als eben in afrikanischen Ländern. Und auf dieser Grundlage schätzte Manning dann, dass Afrikas Bevölkerung um das Jahr 1700 herum fast doppelt so groß gewesen sein musste als bislang angenommen. Ja, und das wiederum macht natürlich einen großen Unterschied, wenn man jetzt solche Schätzungen macht oder eben da historisch zurückrechnet und dann plötzlich sagt, oh, das waren irgendwie doppelt so viele, kommt man zu ganz anderen Aussagen, weil er eben sagte, naja, da gab es ja irgendwie Kolonialismus, Sklaverei und so weiter. Eigentlich muss die Bevölkerung geschrumpft sein, aber irgendwie spiegelt sich das in den Zahlen nicht wieder. Ja, und da kommt dann zum Beispiel auch bei raus, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf dem afrikanischen Kontinent womöglich sogar mehr Menschen gelebt haben als in Europa. Jetzt muss man aber wieder sagen, andere Wissenschaftler sind mit der Vorgehensweise, die Manning da angewandt hat, nicht so wirklich einverstanden. Die sagen dann zum Beispiel, dass Indien bereits im 19. Jahrhundert recht dicht besiedelt gewesen wäre und ein relativ geringes Bevölkerungswachstum hatte, sogar verglichen mit anderen Ländern in Asien, wie beispielsweise die Philippinen oder Thailand. Und wenn man jetzt wiederum die Zahlen von Thailand anwendet, also mit den Zahlen rückwärts rechnet in Afrika, dann ist der Kontinent zwar immer noch bevölkerungsreicher gewesen als angenommen, aber die Menge war nicht doppelt so groß. Naja, und daran sieht man dann, Volkszählung ist wirklich eine holprige Kunst.
Ja, man hört das schon total raus. Es hat seine Tücken und deshalb widmet ihr euch ja bei Spektrum auch genau dieser Frage. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf den Kern kommen. Also warum gibt es jetzt Zweifel an der Zuverlässigkeit solcher Volkszählungen?
Das hat mit dem zu tun, was ich eingangs so ein bisschen angerissen habe. Also das Meldewesen und die Registerdaten, die sind eben nicht überall auf der Welt, in allen Ländern gleich gut gepflegt, werden nicht gleich gut erhoben. Und ein offizieller Zensus, wie es Deutschland eben so alle 10 Jahre macht, der ist ziemlich teuer, findet nicht regelmäßig statt. Wie gesagt, da gibt es so ein paar auch politische Gründe, wo wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, warum das auch teilweise mal verzögert wird. Aber auch die Corona-Pandemie hat da zum Beispiel selbst in Deutschland den Zensus um ein Jahr verschoben. Naja, und die Registrierung von Menschen funktioniert eben in ländlichen Regionen, in ländlichen Gegenden, beispielsweise in afrikanischen Ländern, nicht oder nicht so gut. Neugeborene werden nicht sofort erfasst. Naja, und während europäische Staaten bereits im 19. Jahrhundert relativ selbstbestimmt ihre Bevölkerung gezählt haben, gab es zum Beispiel in Nigeria nur sehr lokale Volkszählungen durch die britische Kolonialbehörde. Die haben halt da einfach eine völlig andere Geschichte als wir. Und diese Volkszählungen dienten dann damals der Steuereintreibung. Und naja, wie man sich leicht vorstellen kann, wollten deswegen viele Menschen den Zählungen lieber entkommen und haben sich da nicht erfassen lassen. Anders als in europäischen Ländern steckt hinter der nigerianischen Bevölkerungskurve also keine konsistente Datenreihe.
Und umgekehrt schließe ich aber daraus, in Deutschland und Europa ist das wohl relativ genau oder gibt es hier auch Zweifel?
Nee, hier gibt es nicht so große Zweifel. In der EU beispielsweise gibt es eine allgemeine Pflicht, eine Geburtsurkunde zu haben. Also man könnte fast sagen, du existierst nicht, beziehungsweise wenn jemand rausfindet, du hast keine Geburtsurkunde, dann, naja, wird es halt schwierig. Also in Deutschland beispielsweise muss man sein neugeborenes Kind, das kann man teilweise sogar direkt im Krankenhaus machen, schon innerhalb der ersten Tage eben registrieren. Naja, und man kann in der EU beispielsweise gar nicht heiraten oder auch nicht in einem anderen EU-Staat arbeiten, wenn man keine Geburtsurkunde hat. Ja, und was ich auch mal sehr, sehr spannend fand bei einer früheren Recherche, da habe ich rausgefunden, dass es sogar schwierig ist, ein Kind beim Standesamt überhaupt anzumelden, wenn man als Eltern selbst keine Geburtsurkunde hat. Also da wird dann mit aller diplomatischen Kraft versucht, in den Herkunftsländern an eine Urkunde zu kommen. Ja, und dann haben wir in Deutschland sogar noch den Sonderfall, dass wir ein staatliches Meldewesen und damit die Pflicht haben, Wohnsitzänderungen mitzuteilen. Also dem Staat ist sogar zu jedem Zeitpunkt bekannt, wo man lebt. Und das wird ja sogar im Pass eingetragen. Und das ist im europäischen Vergleich ungewöhnlich. Also in Großbritannien gibt es das in der Form nicht.
Und deshalb ist es auch in anderen Ländern eben anders. Ich fand in eurem Artikel eine Sache besonders spannend. Und zwar die sogenannten Blue Zones. Was hat es denn damit auf sich? Und wieso sieht man da, dass diese Zählungen eben manchmal nicht so zuverlässig sind?
Diese Blue Zones, das sind ländliche Regionen, in denen die Lebenserwartung angeblich besonders hoch ist. Dazu zählt zum Beispiel die italienische Insel Sardinien, aber auch die japanische Präfektur Okinawa oder auf der kostarikanischen Halbinsel Nicoya sollen die Menschen angeblich auch außergewöhnlich alt werden. Ja, klingt jetzt erstmal cool und da gab es schon in den letzten Jahren immer wieder Forschung dazu, dass sie sich vielleicht besonders toll ernähren oder ne, so geguckt wird, was ist jetzt der Grund, warum die Menschen da alle so wahnsinnig alt werden. Naja, und dann hat sich der Demograf Saul Justin Newman vom University College London sich das mal genauer angeschaut und der hat herausgefunden, dass die Menschen dort ihr hohes durchschnittliches Lebensalter jetzt weniger dem Verzehr von besonders gutem Olivenöl und viel Fisch verdanken, so der klassischen Mittelmeerdiät, sondern vielmehr schlechten Daten in Melderegistern oder sogar, fand ich auch ziemlich heftig, Rentenbetrug. Also die wenigsten Menschen, die scheinbar älter sind als 110 Jahre, haben Geburtsurkunden. Naja, und dafür gab es dann letztes Jahr den sogenannten Ig-Nobelpreis. Das ist so eine Art Anti-Nobelpreis für besonders kuriose Forschung. Naja, aber diese Erkenntnis hat ja sogar einen sehr, sehr wichtigen Kern. Also ist zwar kurios, aber jetzt nicht überflüssig.
Das heißt also, die Leute sind teilweise einfach entweder gar nicht mehr da und gehen deshalb als besonders alt in die Statistik ein oder sind gar nicht so alt, wie sie tun, oder?
Ja, genau. Also wenn du keine Geburtsurkunde hast, dann schätzt du ja dein eigenes Alter. Ich meine, woher würdest du deinen Geburtstag kennen, wenn deine Eltern das nicht festgehalten hätten in deiner Geburtsurkunde? Und naja, wenn du dann halt irgendwie, was weiß ich, ne, genau, entweder nicht mehr da bist und dann irgendwie deine Familie Rentenbetrug begeht oder du eben denkst, du bist irgendwie mal eben 10 Jahre älter, dann kommen halt solche kuriosen Durchschnittsalter zustande.
Ja, total interessant fand ich das bei euch im Artikel. Okay, also wir haben gehört, wir haben Länder mit sehr guter Datenlage, mit so einem Meldewesen wie in Deutschland und wir haben Länder, in denen die Datenlage eher schlecht ist. Wie wird denn in solchen Regionen dann die Bevölkerung erhoben oder geschätzt?
Häufig stammen die Daten dann aus Befragungen, die immer wieder über längere Zeiträume durchgeführt werden. Zum Beispiel von der US-amerikanischen Behörde für Entwicklungsarbeit USAID. Ja, das ist jetzt, ich sage das so deutlich, vielleicht hat das ja der eine oder andere Hörer, Hörerin ja schon mitbekommen, dass da die Mittel von Trump extrem zurückgestrichen worden sind und sogar die ganze Behörde vor dem Aus steht. Und daran merkt man jetzt aber, wie wichtig das ist. Also es ist halt wichtig für Entscheidungen auf der ganzen Welt, dass zum Beispiel von dieser Behörde in anderen Ländern Befragungen dazu durchgeführt werden, wie viele Kinder die Frauen da zum Beispiel in ihrem Leben zur Welt gebracht haben. Daraufhin kann man dann auf Geburtenraten schließen. Dann muss für die Berechnung der Bevölkerung eines Landes aber auch die Lebenserwartung bekannt sein. Da wird es dann schon etwas schwieriger. Da fragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel von USAID dann nach Geschwistern, wie alt die sind und falls sie gestorben sind, in welchem Alter. Und naja, das Todesalter, wir hatten das eben schon, ne? Manchmal wird dann auch irgendwie das Lebensalter einfach nur geschätzt und das Alter beim Tod ist dann eben auch häufig nur eine Schätzung der Angehörigen, sofern es dann überhaupt noch Angehörige gibt. Also es ist alles auf jeden Fall sehr, sehr davon abhängig, dass andere Menschen sich da hinbegeben und das alles erheben. Das machen die Länder vielfach gar nicht selbst. Naja, und dann gibt es noch eine neuere Methode, die fand ich auch sehr spannend. Das ist die Schätzung anhand von Satellitendaten. Also da wird dann zunächst wieder mit Umfragen erhoben, wie viele Menschen an bestimmten Orten, in Stadtvierteln oder in Dörfern leben. Ja, und diese Zahlen, also was weiß ich, wie viele Menschen leben jetzt in der einen Ortschaft und wie groß ist die Ortschaft, dient dann als Basis, um die Größe von Siedlungsgebieten auf Satellitenbildern komplett abzuschätzen, das also aufs ganze Land hochzurechnen. Ja, und diese Schätzungen, die funktionieren spannenderweise bei afrikanischen Staaten relativ gut. Denn kann man sich vielleicht so vorstellen, auch aus der eigenen Vorstellung, dass die Gebäude da meist nicht besonders hoch sind. Also man hat ja eher so wirklich flache Siedlungen. Ich sage jetzt mal teilweise eben auch wirklich Hütten. Die Landschaft ist sehr offen und deutlich schwieriger wird es wiederum, wenn es sehr unterschiedliche Gebäudetypen gibt. Etwa in Bogotá in Kolumbien oder auch im Amazonasgebiet, wo durch den dichten Wald Gebäude, in denen Menschen leben, überhaupt nicht auf Satellitenbildern erkennbar sind. Ja, und das ist dann so eine Schätzung, von der man dann ausgehen kann und das vergleicht mit den Zahlen, die zum Beispiel von der UN offiziell herausgegeben werden oder die auch der Staat per Zensus erhebt.
Katharina, jetzt klang in deinen Ausführungen schon öfter an, dass auch die Politik natürlich eine Rolle spielt. Also es geht nicht nur um Erhebungsprobleme, statistische Probleme, sondern wie zuverlässig solche Zahlen sind, das hat auch oft was mit Politik zu tun. Inwiefern?
Ja, du hast ja zum Beginn selbst bereits gesagt, dass solche Daten eben politisch genutzt werden. Also zum Beispiel sind die interessant für Wahlen, also für Wahlbeteiligung, aber natürlich auch die Frage, wie viele Menschen sind überhaupt wahlberechtigt. Sie sind wichtig zur Eintreibung von Steuern. Naja, und deshalb kann es unter Umständen auch nützlich sein, die eigene Bevölkerung, je nachdem, größer oder auch kleiner darzustellen, als sie wirklich ist. Also das ist dann relevant für politische Mehrheiten im Parlament. Naja, und das ist möglicherweise, das kann man jetzt nur spekulieren, auch der Grund, warum der Zensus in Indien seit Jahren auf sich warten lässt. Also die Daten, die da möglicherweise bei rauskommen, die könnten Diskussionen um die politische Repräsentation im Parlament auslösen, über die Verteilung von Sozialausgaben, Zusammensetzung der Bevölkerung und so weiter. Naja, und deswegen will die Regierung es da vielleicht erstmal gar nicht so genau wissen. Ja, und wenn man nochmal zurückguckt, wir hatten ja schon diesen historischen Part, dann waren auch die Kolonialmächte einst daran interessiert, die Bevölkerung in ihren Kolonien zahlenmäßig so klein wie möglich auszuweisen. Oder auch ein anderes Beispiel bei so ethnischen Rivalitäten kann es dann der einen Gruppe als richtig erscheinen, die andere Gruppe zahlenmäßig zu verkleinern, die eigene Gruppe zu vergrößern. Naja, und dann kann man eben die Bevölkerungszahl auch noch heutzutage absichtlich überschätzen, um zum Beispiel mehr Entwicklungshilfe zu bekommen. Also wenn mehr Menschen in einem Gebiet leben, dann ist das vielleicht eher förderwürdig. Oder anderer Punkt, das jeweilige Bruttoinlandsprodukt verteilt sich dann auf mehr Menschen. Und dann führt das natürlich automatisch zu einer Verringerung des statistischen Pro-Kopf-Einkommens. Also man sieht schon, diese Zahlen oder auch zu wissen, wie viele Menschen in einer bestimmten Region leben, das ist nicht irrelevant.
Nee, überhaupt nicht. Ist sehr, sehr relevant. Und ihr greift oft das Beispiel Nigeria auf bei Spektrum in eurem Artikel. Kann man denn nach allem, was wir jetzt so gehört haben, sagen, wie groß so die Unsicherheit bei diesen Schätzungen von der Bevölkerung dann ist in Ländern wie jetzt zum Beispiel Nigeria? Also kann man das überhaupt beziffern?
Also bevor ich jetzt darauf ganz konkret eingehe und dir da mal so eine Idee von gebe, eine Sache vorab. Nigeria ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Also insgesamt wächst die Bevölkerung des westafrikanischen Staates rasant. Noch bis in die 1980er Jahre lebten in Nigeria weniger Menschen als heute in Deutschland. Muss man sich mal vorstellen. Denn inzwischen soll die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger dort bei rund 230 Millionen Menschen liegen. Also es sind etwa dreimal so viele, wie heute in der Bundesrepublik leben. Das gab also wirklich, sieht man auf den Daten, auf den Grafiken, die man im Artikel sieht, das steigt wirklich rasant. Und geht der Trend weiter so wie bisher, dann könnten es im Jahr 2100 sogar eine halbe Milliarde sein. Genau, also es ist wichtig zu wissen, ob das stimmt. So, und die Schätzung für Nigeria, die jetzt ein Forschungsteam der University of Oxford anhand von Satellitendaten gemacht hat, auf die Weise, wie ich eben erklärt habe, da kam eine beachtliche statistische Unsicherheit raus. Also mit diesen Satellitendaten könnten auch so 20 Millionen Menschen mehr oder weniger in dem Land leben. Aber der Mittelwert, und das ist ja dann der spannende Wert, der entspricht in etwa der Zahl, die auch die UN berechnet hat. Also große statistische Unsicherheit, Mittelwert passt aber wieder zusammen. Also das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass diese 230 Millionen Menschen einigermaßen stimmen. Aber in diesem Vergleich fällt eine andere Abweichung auf. Also die Staaten in Nigeria, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung diesen Satellitendaten nachzuurteilen, am stärksten nach unten von den offiziellen Zensusdaten abweicht, also wo die Bevölkerung womöglich zu hoch angegeben wird, die liegen alle im Süden des Landes. Und die, deren Anteil an der Bevölkerung im Zensus eher unterschätzt wird, die liegen meist im Norden. Also die Gründe dafür können vielfältig sein, aber ein Grund könnte sein, dass die Zensusdaten aus dem Jahr 2006 stammen und damit 6 bis 7 Jahre älter sind als die Satellitendaten. So, und jetzt wird es interessant. In dieser Zeit könnte der muslimisch geprägte ländliche Norden stärker gewachsen sein als der christlich geprägte, etwas wohlhabendere Süden. Naja, und dann kann es auch immer noch politische Gründe geben, warum der Norden beim Zensus absichtlich kleiner gerechnet wurde. Aber was man insgesamt sagen kann, diese Differenz ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Bevölkerungszählung dringend aktualisiert werden sollte.
Ja, Wahnsinn. Total interessant, was man da alles auch reinlesen und rauslesen kann. Und Katharina, wenn wir jetzt so zu so einer Art Fazit kommen, ich gehe nochmal auf die 8 Milliarden, die wir am Anfang der Folge ja besprochen haben. Nachdem ihr das jetzt auch so recherchiert habt, inwiefern würdest du sagen, stimmen diese berühmten 8 Milliarden?
Ja, also ich kann mich jetzt natürlich nur auf die Recherche auch berufen, die unser Autor Tim Fischer gemacht hat. Der ist nämlich der Autor des Textes. Aber ich denke schon, dass die Zahl weitgehend stimmt. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, geben sogar die Vereinten Nationen selbst eine statistische Unsicherheit von +/-5% an. Also das sind immerhin 400 Millionen Menschen, die es mehr oder weniger sein könnten. Und das ist natürlich dafür auch, wie sich die Weltbevölkerung künftig entwickelt. Man spricht ja dann auch häufig darüber, dass die Welt auch jetzt schon irgendwie überbevölkert ist. Das ist nicht unerheblich. Und naja, was ich auch zum Schluss noch sagen wollte, um auch mal die deutschen Behörden ein bisschen in die Pfanne zu hauen, denn auch hier ist nicht alles perfekt. Im Januar 2025 hat das Statistische Bundesamt vermeldet, dass man die deutsche Bevölkerung mal eben um 1,3 Millionen Menschen nach unten angepasst habe. Fand ich irgendwie spannend, denn man habe vor allem die Anzahl der Migranten überschätzt. Das ist so ein bisschen so, ne, 1,3 Millionen Menschen, als würde eine Stadt wie München einfach von der Landkarte verschwinden. Also man kann sagen, auch in Deutschland, aber generell, Menschen zu zählen ist wohl doch nicht so einfach, wie man zunächst denken könnte. Und von daher, also 8 Milliarden Menschen, ich denke, grob wird das stimmen, aber so ein bisschen hoch und runter kann das gehen. Und naja, wir wissen ja, täglich werden neue Menschen geboren und es sterben welche. Also von daher ist das eh dynamisch. Mal gucken, wo es so hingeht.
Ja, Wahnsinn, wie viele Tücken da drin stecken in der Bevölkerungszählung und solchen Statistiken zur Bevölkerung. Total interessant. Ihr könnt das nochmal nachlesen und auch mit vielen Grafiken versehen findet ihr das auf spektrum.de. Und liebe Katharina, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das heute näher gebracht hast.
Ja, danke auch dir, Marc. War ein spannendes Gespräch.
Vielen, vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Seid gern auch nächsten Freitag wieder dabei. Dann gibt's wie immer eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.